Immer wieder thematisieren wir hier auch so globale Phänomene, Krisen, Situationen. Was vielleicht noch im Gedächtnis ist, ist unter anderem so die Situation in Sri Lanka gerade eben, wo eine Wirtschaftskrise zu im Wesentlichen einem massiven Mangel an Nahrungsmittel und Treibstoff geführt hat, es große Proteste gibt und die Regierung auch versucht hat, über Kredite wieder an Geld zu kommen und zwar ganz konkret vom Internationalen Währungsfonds. Das ist ein Schema, dass sich immer wieder wiederholt in Ländern, die in Krisensituationen geraten, dass es um Kredite vom Internationalen Währungsfonds geht. So noch ein, zwei andere Beispiele wären irgendwie im Libanon derzeit, wo eine andauernde Regierungskrise existiert und erstmal Reformen durchgesetzt werden müssten, um an solche Kredite ranzukommen, um überhaupt wieder zahlungsfähig zu werden. Dafür ist der Internationale Währungsfonds da, vielleicht kurz als Kontext. Das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Washington und hat so die Aufgabe, an verschiedene Länder Kredite zu vergeben, die keine ausreichenden Währungsreserven haben oder die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten. Insgesamt wird der Internationale Währungsfonds getragen von 190 Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht sich an ihrem Kapitalanteil orientiert. Unter anderem ist da auch die Bundesrepublik Deutschland relativ weit vorne dabei mit einem Anteil von 5,31%. Und genau über diese Kredite und was die eigentlich bedeuten für die Länder, die sie nehmen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der politischen Referentin der NGO Alassia, Marlina Stutz, die ich jetzt hier am Telefon habe. Die NGO Alassia setzt sich ein für einen Schuldenerlass für im Wesentlichen fast alle Länder im globalen Süden, wenn man das jetzt so sagen möchte. Und zwar ganz
im Moment so zuspitzen, ja.
Und Schuldenerlass bezieht sich da vor allem auch auf Kredite vom Internationalen Währungsfonds. Und deswegen ist es vielleicht auch spannend zu gucken, was bedeuten diese Kredite eigentlich, was machen die und warum ist es so essentiell, hier auch über diese Schulden zu sprechen. Vielleicht steigen wir da gerade ein. So, ich habe gerade gesagt, dass die Stimmanteile beim Internationalen Währungsfonds verteilt sind nach Kapitalanteilen. Wie kommen eigentlich praktisch diese Entscheidungen zustande, ob Länder einen Kredit kriegen oder nicht? Sind da die Länder direkt involviert oder gibt es da einen anderen Mechanismus, der sagt, jetzt ist ein Kredit angebracht oder nicht?
Mhm. Vielleicht ganz kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hattest, zum Schuldenerlass vom Internationalen Währungsfonds. Ja, wir setzen uns auch dafür ein, dass auch multilaterale Kredite zum Teil erlassen werden. Wenn man tatsächlich sich die Summen anschaut, die insbesondere jetzt der Internationale Währungsfonds zur Verfügung stellt, dann ist das ein sehr, sehr kleiner Bruchteil. Also das sind von der Summe ist das, ich sag mal, nicht die relevante Masse. Aber der IWF, viel wichtiger, viel relevanter von Umfang sind Forderungen von privaten Gläubigern zum Beispiel, also von Investmentbanken, Investmentfonds. Die machen ungefähr 60% aus. Das heißt also, wenn wir von Schuldenerlass reden, dann sind die Forderungen von IWF selber jetzt nicht, ich sag mal, der Riesenbatzen, um den es geht. Aber der IWF übernimmt nämlich natürlich diese Funktion, die du gerade schon angesprochen hast, als so, ja, sogenannter Gatekeeper, Konditionen durchzusetzen. Aber genau, das wollte ich gerade nur kurz darauf sagen. Deine Frage bezog sich eigentlich ja, auf die Struktur des IWF und auf die Entscheidungsstruktur. Du hattest es eben schon angesprochen, es gibt fast, also 187 Mitgliedstaaten, also fast 190 Mitgliedstaaten. Und das Stimmrecht setzt sich eben nach Kapitalquote zusammen. Wir sehen dann, dass es gibt verschiedene Strukturen im Internationalen Währungsfonds. Am prominentesten wahrnehmbar ist, denke ich, die Direktorin Kristalina Georgieva, die sehr, ja, sehr prominent eben den IWF auch in der Öffentlichkeit vertritt und in den letzten Jahren sich auch, ja, ich würde schon sagen, in gewisser Weise fast progressiv geäußert hat, immer gemahnt hat, es braucht öffentliche Finanzierung, es darf nicht wieder so zu einer Welle an Einsparungen kommen und so weiter. Und das ist das sozusagen, was noch öffentlich nach draußen getragen wird. Und wenn man sich dann die Konditionalitäten im Einzelnen, also die einzelnen Programme, einzelnen Kreditverträge anschaut, sieht es da eben ganz, ganz anders aus weiterhin. Und das ist nämlich die Frage, auch wer das entscheidet. Das macht im Prinzip, also die Programme werden vom Mitgliedstaat des IWF meistens in Zusammenarbeit mit den Finanzministerien der Länder ausgearbeitet und müssen dann aber vom Exekutivdirektorium des IWF abgesegnet werden. Und da ist es ganz interessant zu schauen, da sitzen nämlich 24 Direktoren, die darüber entscheiden. Und wir hatten eben schon gesagt, es gibt fast 190 Mitgliedstaaten, das heißt, es hat bei weitem nicht jeder Mitgliedstaat einen eigenen Exekutivdirektor. Einige haben es aber schon, also zum Beispiel die USA hat einen eigenen, Deutschland hat auch einen eigenen, der also nur die ich sag mal jetzt, Interessen Deutschlands vertritt oder die Position da Deutschlands vertritt. Und für andere Ländergruppen gibt es dann eben einen Direktor für eine ganze Reihe an Ländern. Und dann haben die verschiedenen Direktoren auch nicht das gleiche Stimmrecht, sondern das Stimmrecht von Deutschland, das wir eben schon erwähnt, die USA halten eben ein bisschen über 16% des Stimmrechts. Das ist besonders relevant, weil man mit 15% bei vielen Entscheidungen eine Vetomacht hat. Und dann zum Vergleich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, der Exekutivdirektor der 23 Länder Subsahara Afrikas vertritt in diesem Gremium, der hält dann so gut 3%. Ja. Also da sind die Stimmrechte sozusagen ja extrem ungleich verteilt und so kommen dann eben auch Entscheidungen zustande.
Du hast gerade die Konditionalitäten angesprochen, die da praktisch mit dranhängen, die da auch entschieden werden. Wie sehen die denn alle meistens aus? Gibt es da so eine Zusammenfassung, die man geben kann oder sind die immer unterschiedlich?
Nee, da kann man leider, muss man sagen, doch eine ganz gute Zusammenfassung geben. Aber vielleicht, wenn man sich das erstmal nochmal auf einer strukturellen Ebene anschaut, also jetzt ohne direkt zu schauen, was sind die einzelnen Konditionen, gibt es verschiedene Arten an Konditionen. Es gibt Reformen, die eben gefordert werden, dass sie durchgeführt werden, bevor überhaupt dann der Kredit vergeben wird, bevor das Exekutivdirektorium dann eben überhaupt zustimmt. Und es gibt solche Kriterien, die dann im Laufe des Programmzeitraums, also häufig gehen solche Kredite zum Beispiel über 3 Jahre und dann werden quantitative Kriterien formuliert, die am Ende des ersten Jahres erreicht werden müssen, damit im nächsten Jahr wieder der Teil ausgezahlt wird, der vereinbart wurde. Das sind dann quantitative Kriterien, sind dann häufig eben auf sehr allgemeiner Ebene sowas wie das Staatsdefizit um so und so viel Prozent zu reduzieren. Und daneben gibt es dann eben weichere Strukturkriterien, die sich eben wirklich auf die Ausgestaltung der Wirtschaftsstrukturen beziehen. Und wenn man sich das anschaut, was jetzt in den letzten 2 Jahren an Kreditvergaben passiert ist, also erstmal ist es natürlich total geboomt. Also durch die Corona-Krise 2020, 2021 totalen Boom in der Kreditvergabe des IWF, auch der Weltbank. Und man muss da erstmal schon positiv sagen, dass zunächst, Fazilitäten heißt das dann immer, geschaffen wurden, die keine oder nur sehr, sehr wenig Konditionen vorausgesetzt haben und die vor allen Dingen zum Großteil keine so Ex-ante-Kriterien vorausgesetzt haben, die eben erfüllt sein müssen, bevor der Kredit vergeben wird. Und das hat man vor allen Dingen gemacht, weil man einfach gesehen hat, dass kritisch ist, dass Geld zu Beginn der Krise schnell fließt. Und das war schon ein anderes Verhalten, als wir das auch in der Vergangenheit gesehen haben. Also das war erstmal zu begrüßen, aber das war eben nur so die allererste Krisenreaktion. Und auch in diesen Programmen wurden dann trotzdem, zwar unverbindlich, aber trotzdem Politikempfehlungen gemacht, die in das ganz klassische Schema passen. Und dann, es wurden an 90 Staaten Kredite vergeben, insbesondere in Subsahara-Afrika, aber auch eben in Asien, in Süd- und Mittelamerika und Südosteuropa. Und wenn wir uns diese 90 Länder haben eben diese relativ konditionslosen Kredite bekommen und mehr als 30 Länder davon mussten jetzt aber schon wieder neue Kredite, die dann ein umfangreiches Programm vorsehen, beantragen. Und da sehen wir eben entgegen der Rhetorik, die sozusagen nach außen vertreten wird, weiterhin doch eine Fokussierung auf die ganz klassischen Politiken des IWF, die wir auch schon in den 80er, 90er Jahren gesehen haben, zum Großteil. Also das heißt die Regulierung des Arbeitsmarktes, Liberalisierung der Handelspolitik, wo das noch überhaupt weiter möglich ist, Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, also das sind so diese 3 Stichworte, die dann ja auch immer früher schon genannt wurden. Und wenn man sich konkret sozusagen dann die einzelnen Politiken anschaut, gibt es einige Maßnahmen, die halt eben im Prinzip immer wieder empfohlen, auch jetzt im Rahmen der jetzt nicht harten Konditionen der ersten Kreditverträge im Laufe der Corona-Zeit, sind trotzdem irgendwie 85% der Programme empfohlen wurden zumindest. Und das ist dann eben ganz klassisch natürlich allgemein Kürzung der öffentlichen Ausgaben. Es wird in eben 85% der Kreditverträge empfohlen, dann die öffentlichen Ausgaben eben zu kürzen. Inmitten der Krise haben das auch 2021 eben fast 100 Niedrig- und Mitteleinkommensstaaten gemacht, mussten das machen, was natürlich Wahnsinn ist. Also das ist sozusagen eine sehr, sehr allgemeine Vorgabe, die standardmäßig erhoben wird. Und dann gibt es so beliebte Reformen wie zum Beispiel, das war zum Beispiel auch in Ecuador eine Bedingung, die dann doch vorausgesetzt wurde, bevor der Kredit auch bewilligt wurde 2020, und die Unabhängigkeit der Zentralbank durch ein Gesetz abzusichern. Und das sind dann immer so Schlagworte, die sich irgendwie zunächst für viele vielleicht heute gut anhören, Unabhängigkeit der Zentralbank, weil man irgendwie häufig, weil es geschafft wurde, auch die politische Ebene ein Stück weit das Narrativ durchzusetzen, dass es dabei bei einer politischen Kontrolle der Zentralbank dann im Prinzip die Geldpolitik missbraucht wird. Aber dahinter steht natürlich ein total technokratisches Verständnis von der Geldpolitik zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass da die richtige Geldpolitik durchgesetzt werden könnte. Also der Zentralbank wurde es dann eben verboten, öffentliche Ausgaben weiter zu finanzieren und das schränkt natürlich den Handlungsspielraum jetzt in dem Fall der ecuadorianischen Regierung massiv ein. Da gab es auch schon im Vorfeld eine lange Geschichte, dass das immer wieder vom IWF empfohlen wurde oder an die Regierung herangetragen wurde und es massive Proteste dagegen gab in der ecuadorianischen Bevölkerung. Und 2020 hat man das eben durchsetzen können. Und andere typische Empfehlungen sind eben Kürzung der Ausgaben für Staatsbedienstete. Auch da spielt man natürlich wieder so ein Narrativ an, dass wir alle irgendwie oder viele zumindest im Kopf haben von total aufgeblähten, bürokratischen, vermeintlich noch kleptokratisch oder korrupten Staatsapparat. Und das, sag mal, das kann natürlich auch in Einzelfall manchmal gut treffen, aber da sehr viele Studien aus den letzten Jahren auch wieder, die zeigen, dass dann Kürzungen der Ausgaben für Staatsbedienstete, dass das eben vor allen Dingen Menschen betrifft, die im Bildungsbereich arbeiten, die im Gesundheitsbereich arbeiten, weil da einfach der Großteil der Staatsbediensteten beschäftigt ist. Vielleicht da noch den Punkt, den ich nämlich super spannend fand von einer Studie jetzt Ende 2021, weil du eben gefragt hattest, ob das immer in Einzelfall sozusagen angepasst wird, diese Maßnahmen. Und zum Beispiel in Bezug auf die Kürzung öffentlicher Ausgaben hat man da gesehen, das wird überhaupt nicht angepasst. Es ist einfach eine Standardempfehlung, die immer, fast immer gegeben wird. Und zwar egal, wie hoch die Staatsausgaben oder die Ausgaben für Staatsbedienstete sind. Ja, das hatte ich mir rausgeschrieben, weil ich das wirklich so spannend fand. Das hat man zum Beispiel empfohlen in Simbabwe, wo die Ausgaben für öffentliche Bedienstete ungefähr 17% des BIPs ausgemacht haben. Aber auch in Ghana, wo die öffentlichen Ausgaben für Staatsbedienstete nur irgendwie etwas über 8% ausgemacht haben und auch in Nigeria, wo die Staatsausgaben für Staatsbedienstete unter 2% waren. Also es ist überhaupt nicht targeted, sage ich mal, jetzt besonders angepasst. Und sondern wirklich leider, wenn man dann in die einzelnen Programme schaut, doch die Reihe an Standardempfehlungen, die eigentlich da meistens ausgepackt werden.
Ja, das klingt tatsächlich für mich auch, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, nach im Wesentlichen wird eine neoliberale Reformagenda immer und immer wieder angewandt im Sinne von Kürzen staatlicher Ausgaben und Schrumpfen öffentlicher Sektor und Unabhängigkeit praktisch von Wirtschaft im Wesentlichen. Als praktisch sozusagen immer die Vorgabe, unabhängig davon, ob das Land solche Prozesse schon durchgemacht hat oder noch einen intakten Sozialstaat hat, würde ich jetzt zugespitzt mal formulieren. Ich frage mich da ein bisschen, weil ja tatsächlich diese 187 Länder Teil vom Internationalen Währungsfonds sind und es sind ja nicht alles Länder wie die USA, die ja sowas auch als Staatspolitik wirklich vorantreiben, sondern ja auch viele Länder, die auch einfach abhängig sind von diesen Konditionen, sind ja da auch mit involviert. Gibt es da ein Gegennarrativ, welches irgendwie auch diskutiert wird, auch innerhalb vom Währungsfonds, wo es darum geht zu sagen, naja, um einen Staatshaushalt zu sanieren im klassischen Sinne, kann natürlich auch die Strategie sein, öffentliche Ausgaben zu steigern, Löhne zu erhöhen und soziale Sicherheit zu schaffen über Staatsinstitutionen und darüber aus der Krise rauszukommen. Ist das irgendwo existent?
Nach meiner Wahrnehmung nicht wirklich, also von den Mitgliedstaaten sozusagen eingebracht, nicht wirklich im Rahmen des IWF. Also wir haben das vorhin, haben wir ja kurz über die verschiedenen Quoten gesprochen und die G7-Staaten halten eben insgesamt dann ein bisschen über 40% der Stimmrechte insgesamt. Also das ist schon wirklich der IWF, auch die Weltbank, wirklich von den Stimmrechten eine wahnsinnig ungleich verteilte Institution oder ungleich bestimmte. Und innerhalb des IWF finden diese Debatten zum Teil statt. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, das ist also was von der Direktorin dann nach außen getragen wird. Das ist natürlich zum Teil auch irgendwie Imagepolierung. Das ist aber, denke ich, soweit man das mitkriegt, schon auch tatsächlich eine Debatte, die innerhalb des politischen Führungsstabs des IWF geführt wird. Also ich sag mal, ich nehme das der Direktorin schon ab, dass sie versucht, mehr in die Richtung zu pushen innerhalb des IWF. Dass es nicht nur Imagewahrung ist oder so. Also sozusagen diese politischen Debatten, die innerhalb des IWF nehme ich eher in dieser Dimension wahr. Wo Staaten des globalen Südens selbst diese Forderungen einbringen, sind eben in den UN-Strukturen dann. Also es gibt ja im Rahmen der UN viele Sonderinstitutionen, UNCTAD zum Beispiel, diskutiert diese gleichen Themen sehr stark und versucht, da wird von Mitgliedstaaten sehr stark versucht, Kompetenzen auch auf die UN eben umzulagern, weil man da eben innerhalb der General Assembly zumindest gilt, ein Land, eine Stimme. Und genau da werden dann solche Debatten von alternativen Anpassungsmöglichkeiten eher geführt.
Das bringt für mich so sofort die Frage in den Kopf, inwiefern praktisch auch die Vereinten Nationen einen Einfluss haben auf was der IWF da entscheidet, weil es ist ja eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, aber gibt es da irgendeine Kontrollfunktion oder ist es absichtlich einfach getrennt?
Es ist absichtlich getrennt. Die sind ganz klar unabhängig, also nicht rechenschaftspflichtig, zum Beispiel der General Assembly der Vereinten Nationen.
Das heißt auch Reformbestrebungen sozusagen sind sehr, sehr schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Genau, also das könnte man durchaus so sagen, denke ich. Es gab natürlich, zum Teil gab es eine Quotenanpassung, ich glaube, das war 2010, dass man ein Stück weit eben Quoten angepasst hat. Das hat dann vor allen Dingen dazu geführt, dass eben einige Schwellenländer, BRICS-Staaten, also Brasilien, China, Indien, dass die schon deutlich mehr Stimmanteil bekommen haben, aber für die restlichen mehr als 100 Staaten hat das eben überhaupt nichts geändert.
Ganz am Anfang war kurz das Wort Gatekeeper gefallen und da würde ich noch mal kurz auf diese privaten Kreditvergeber auch zurückkommen wollen. Läuft das auch irgendwie über den Internationalen Währungsfonds oder ist das komplett losgelöst? Also haben die da auch einen Einfluss über wie so Privatkredite, die ja dann den Großteil ausmachen, dann Einfluss drauf, wie das aussieht, oder läuft das nebenbei?
Das läuft eigentlich im Prinzip, also solange private Kredite vergeben, läuft das im Prinzip nebenbei. Der IWF springt eben dann an, wenn private im Prinzip sich zurückziehen. Und also über die Aufnahme oder Absetzen von Staatsanleihen an internationalen Kapitalmärkten, das läuft im Prinzip, zumindest soweit ich das weiß, hat da der IWF erstmal nicht viel mit zu tun, sondern das läuft eben außerhalb dieser Strukturen. Und der IWF Gatekeeper, hatte ich eingangs gesagt, weil der IWF dann eben ins Spiel kommt, wenn diese ständige Refinanzierung, die ja stattfindet, ja, alle Staaten sind wahnsinnig verschuldet und solange es gut läuft, werden diese Schulden halt einfach ständig refinanziert. Und Länder im globalen Süden haben da halt größere Schwierigkeiten oder sind da viel anfälliger, weil sie eben zum Großteil darauf angewiesen sind, vom Ausland dann Kredite zur Refinanzierung aufzunehmen. Und eben im ganz großen Umfang auch von Privaten. Und diese Flüsse sind eben super volatil, super anfällig. Also wir haben eben dann mit Ausbruch der Corona-Pandemie gesehen, dass die Vergabebereitschaft enorm eingebrochen ist. Natürlich eben genau in den Situationen, wo eigentlich Staaten besonders darauf angewiesen sind. Und das ist aus unserer Sicht eben auch ein Problem dieser Entwicklung der letzten Jahrzehnte, eigentlich Entwicklungsfinanzierung immer mehr über private Investitionen laufen lassen zu wollen. Genau, und der IWF kommt eben dann ins Spiel, wenn die Refinanzierung eben über diesen Weg nicht mehr klappt. Und da Gatekeeper sozusagen, weil da ist auch nicht, da die Kreditsummen, die der IWF dann selber vergibt, sind da auch relativ gering. Aber andere Institutionen, also auch andere öffentliche Institutionen, auch wie die Weltbank, die über einen viel, viel größeren Kapitalstock verfügt oder auch öffentliche Staaten, binden ihre Kreditvergabe oder auch zum Beispiel, dazu arbeiten wir ja speziell, die Restrukturierung von Schulden, machen die davon abhängig, dass das Land ein IWF-Programm geschlossen hat. Also ja, koordiniert sind wir eh nicht, aber Umschuldungsverhandlungen mit öffentlichen Gläubigern, mit Deutschland, mit den USA und so weiter, sind nur zu führen, zum Beispiel, wenn das Land ein IWF-Programm eingegangen ist. Und auch Neukredite werden nur dann gegeben von der Weltbank, von öffentlichen Staaten. Also in diesem Sinne übernimmt der IWF in der Krisensituation dann eben diese Gatekeeping-Funktion.
Das heißt aber auch ganz konkret, das, was hier zu sehen ist, ist ein praktisch Abhängigkeitsverhältnis von Geld für die weitere Finanzierung überhaupt vom staatlichen Weiterbetrieb so, was ja eigentlich auch ein großer Eingriff in nationale Souveränität und auch so Parlamentshoheit über die Entscheidung von Politik ist in den Ländern, um das mal vielleicht so auf den Punkt zusammenzufassen. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, weil ihr setzt euch ja für einen Schuldenschnitt oder ein Erlassjahr ein, um das Wort mal nochmal ganz konkret zu nehmen, was ja auch in diesem Kontext auf jeden Fall mal bedeutet, so die Schulden einfach bedingungslos zu erlassen, müssen keine Reformen mehr gemacht werden, das Geld ist da und muss nicht zurückgezahlt werden. Aber was ist die Perspektive darüber hinaus? Weil ja im Wesentlichen, dann muss ja nur die nächste Krise kommen, bis wieder so eine Abhängigkeit entsteht.
Also deswegen ist das vielleicht auch Erlassjahr, also das Wort, das suggeriert natürlich immer sowas wie einen einmaligen Schuldenschnitt, einmal alles erlassen und dann sozusagen Neustart. Ja, kann man vielleicht auch machen, aber das ist gar nicht primär, wofür wir uns wirklich einsetzen, sondern wir setzen uns da eigentlich für strukturelle Reformen ein, die einen geordneten Ausweg aus einer Überschuldung immer wieder ermöglichen, sag ich mal. Also ähnlich wie es das für Privatpersonen gibt, die in die Überschuldung geraten, jetzt innerhalb von Deutschlands, die im Insolvenzverfahren, kann man bestimmt auch noch Einzelkritik üben, aber grundsätzlich gibt es da ein Insolvenzverfahren, das grundsätzlich dafür sicherstellen soll, dass die Grundrechte des Schuldners eben höher, also Grundrechte auf ein würdevolles Überleben höher gehalten werden als die Gläubigerrechte auf Rückzahlung. Und für so ein strukturelles Verfahren setzen wir uns eben auf internationaler Ebene für Staaten ein. Das heißt, es ist weniger den einmaligen Erlass, den wir anvisieren. Klar, im Moment sehen wir, dass es jetzt einfach für viele Staaten aus unserer Sicht einen Erlass bedarf, aber wir setzen uns eigentlich dann eben für so eine strukturelle Änderung ein. Und auch das, muss man natürlich sagen, ist eine neben anderen Reformen, die es sicherlich bedürfte. Also wir brauchen mit Sicherheit auch im Steuerbereich zum Beispiel eine Reform. Wir brauchen eine ernsthafte Besteuerung von multinationalen Unternehmen. Wir brauchen eine ernsthafte Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, von illicit financial flows, wird das ja auch bezeichnet, eben Geld, was Ländern des globalen Südens entzogen wird, unter anderem in Steueroasen in Europa geparkt wird. Also das heißt, natürlich brauchen wir vielfältige Reformen, wir brauchen auch fairere Handelsbeziehungen. Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe und wir setzen uns eben fokussiert für diese Schuldenfrage ein, als eine neben anderen Reform und als eine strukturelle Reform verstanden explizit.
Wäre so ein momentan, also jetzt dieses Jahr stattfindender Schuldenerlass für viele Länder auch eine Möglichkeit, dass da ein Umgang mit den aktuellen Krisen dann auch tatsächlich möglich ist? Also so auf der einen Seite praktisch Ernährungskrise aufgrund von Dürre, Klimawandel, aber auch aufgrund von laufenden Kriegen, die da so stattfinden. Damit umzugehen ist ja auch eine Frage von, hat der Staat genügend Geld? Wäre das praktisch die Perspektive auch dahinter?
Genau, das ist natürlich letztendlich das, worum es uns geht, dass genau für diese Bereiche Geld zur Verfügung steht. Und im Moment sehen wir eben, dass viele Staaten Schuldendienstbelastungen von über 50% ihrer Staatseinnahmen haben. Also über 50% dessen, was überhaupt zur Verfügung steht, direkt schon wieder in den Schuldendienst abfließt. Und das schränkt die Handlungsfähigkeit natürlich ungemein ein. Von daher wäre das eine wichtige Möglichkeit, diesen Handlungsspielraum auszuweiten, ja.